Nachrichtenüberblick.
Polizei 26-Jährigen in Moers. Weil er Polizisten mit Messer angegriffen haben soll, haben Beamte einen 26-Jährigen in Moers erschossen. Zuvor soll er Passanten bedroht haben. Die Hintergründe sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Nach einem mutmaßlichen Angriff auf Passanten ist offenbar mit Messer bewaffneter Mann in Moers von der Polizei erschossen worden. Beamte in der nordrhein-westfälischen Stadt wurden nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag alarmiert, weil ein Unbekannter offenbar mehrere Passanten angegriffen und bedroht habe. Die Beamten hätten daraufhin ihre Schusswaffen eingesetzt und den Angreifer tödlich verletzt. Den Angaben zufolge handelte es sich bei dem Angreifer um einen 26-jährigen Deutschen. Andere Menschen seien bei dem Vorfall nicht zu Schade gekommen. Naja, außer er selbst ist gestorben, aber das ist ja nur ein Deutscher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kleve wurde eine Mordkommission der Duisburger Kriminalpolizei eingerichtet. Der Duisburger Polizei übernahm diese Aufgabe aus Neutralitätsgründen. Ein Polizeisprecher sagte, die Spurensicherung sei zur Tatortaufnahme bis in den Dienstagabend hinein vor Ort gewesen. Der Einsatz fand in einem Wohngebiet im Norden von Moers statt. Am Freitagabend hatte ein junger Mann bei einem Stadtfest in Solingen 3 Menschen getötet und 8 weitere verletzt, einige davon schwer. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, stellt sich am Samstag und wurde festgenommen. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Terrorverdachts. Demnach soll der Mann als Mitglied der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat gehandelt haben. Der IS reklamiert die Tat für sich. Da der Deutsche keinen erwischt hat, muss man jetzt auch keinen Notstand ausrufen. Ansonsten hätten wir uns alle Deutsche mal angucken müssen, denke ich. Nun ja. Für den Fall, dass ihr davon nicht so viel gehört habt, liegt das an 2 Dingen. Erstens, er ist alleine gestorben. Also nur er ist gestorben. Und zweitens, ist er Deutsch. Wenn die Person eine andere Hautfarbe oder eine andere Herkunft gehabt hätte, dann wäre das deutlich hochfrequentierter zu lesen. So viel steht fest. Das liegt aber auch ganz natürlich an der Übersensibilisierung nicht nur der Medien, sondern auch der Gesellschaft allgemein. Es muss endlich Maßnahmen geben gegen diese ganze Messerkriminalität. Und ich habe ehrlich gedacht, es ist ein Satireartikel, aber ich lese euch den einfach vor. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul schlägt Führerscheinentzug gegen Messergewalt vor. Dem Zuwachs an Messerstraftaten will Herbert Reul mit mehreren Maßnahmen entgegenwirken. Wiederholte Straftäter könnten an der Straßenverkehrsbehörde gemeldet werden. Ich lese das nur vor, Chat. Ich mach die Nachrichten nicht, ich lese sie nur vor. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul will Messerkriminalität mit dem Entzug des Führerscheins angehen. Zitat: Personen, die wiederholt straffällig geworden sind, sollen mit dem Ziel des Entzugs oder der Nichterteilung der Fahrerlaubnis an die Straßenverkehrsbehörde gemeldet werden. Ich kann nicht mehr, Chat. Ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Ich mag einfach auch nicht mehr. Ich weiß nicht mal, was der Sinn da ist. Denn hier steht weiter, Zitat, es gibt den Gesichtspunkt der charakterlichen Eignung, sagte Reul. Wir haben also so wenig Maßnahmen, um Messerkriminalität zu verhindern, dass wir sagen müssen, wir nehmen denen den Führerschein ab, weil die sind charakterlich nicht dazu geeignet? Okay. Die Straßenverkehrsbehörde könnte dann prüfen, ob ein Täter der charakterliche Eignung für eine Fahrerlaubnis mitbringe oder eben nicht. Insgesamt stellt Reul ein Bündel an Maßnahmen zur Bekämpfung von Messergewalt vor, aus denen sich die Kreispolizeibehörden bedienen können. Die Gewaltkriminalität mit Messern im öffentlichen Raum sei 2023 in NRW um 42,6% auf 3.536 Fälle gestiegen. Zitat, die Auswertung sagt uns, dass Messergewalt jung und männlich ist, sagte Reul. Bei der Mehrheit der Täter handelt es sich mit 55% um Deutsche.
Hä? Warte, was? Das sind Deutsche? Das steht hier.
Hat er sich versprochen? Bei der Mehrheit der Täter handelt es sich mit 55% um Deutsche.
Okay.
Zitat, mich sorgt, dass gemessen am Ausländeranteil in der Bevölkerung Tatverdächtige ohne deutsche Staatsangehörigkeit überproportional vertreten sind, sagt Reul. Zitat, sich zu bewaffnen hat sicher auch etwas von Männlichkeitsgehabe zu tun, fügt er hinzu. Dieses Bild von Männlichkeit tue der Gesellschaft nicht gut. Reul regte zudem eine verstärkte Ansprache der Polizei an junge Geflüchtete an, die aus von Gewalt bestimmten Gesellschaften stammen und darauf hingewiesen werden müssen, dass wegen des staatlichen Gewaltmonopols in der Bundesrepublik das Tragen von Messern in der Öffentlichkeit nicht nötig oder nicht gewünscht ist.
Okay.
Aber was machen wir denn jetzt mit den Deutschen? Da sind ja auch 55% Deutsche dabei.
Die haben dann halt kein Auto mehr.
Ich weiß nicht mehr. Ich versuche irgendwie mit diesen Informationen umzugehen. Das ist eine der wirrsten Einordnungen und absurdesten Maßnahmenkataloge mit Spitze der Fahrerlaubnisentzug für Messerkriminalität, die man sich vorstellen kann. Wie handlungsunfähig möchtest du sein? Die Antwort von Herbert Reul ist ja. Dieser Populismus ist gefährlich. Friedrich Merz fordert in der Asyldebatte Dinge, die nicht umsetzbar sind. Kurzfristig kann ihm das helfen. Langfristig wird es sich rächen. Seit ein Messerstecher in Solingen am Wochenende 3 Menschen und getötet und mehrere verletzt hat, treibt Friedrich Merz die Ampel mit markigen Vorschlägen vor sich her. Weil der Täter aus Syrien kam, fordert Merz zunächst ein generelles Aufnahmeverbot für alle Syrer und Afghanen. Nun scheint er immerhin verstanden zu haben, dass das nicht einfach so möglich ist. Der Idee, für die Tat eines Einzelnen ganze Volksgruppen in Mithaft zu nehmen, stehen sowohl das Grundgesetz als auch die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention entgegen. Flugs präsentiert er eine neue Idee. Nun soll eine nationale Notlage ausgerufen werden, um Flüchtlinge, und dabei geht es nun offenbar nicht mal mehr nur um Syrer und Afghanen, ganz generell an der deutschen Grenze zurückzuweisen zu können, wenn sie aus einem sogenannten sicheren Drittstaat kommen. Immerhin, könnte man sagen, beinhaltet auch dieser Vorschlag das Eingeständnis, dass eine Zurückweisung ohne eine solche Notlage nicht möglich ist und dass allein eine Änderung des Grundgesetzes dafür keineswegs ausreichen würde, wie von Unionspolitikern gerne immer wieder noch behauptet wird. Dennoch handelt es sich dabei um eine populistische Idee, mit der Merz, und das ist eigentlich fatal, sich selbst und seiner Partei von der zumindest in Teilen rechtsextremen AfD immer weniger unterscheidbar macht und das ganze Land in eine Katastrophenstimmung hineinredet, die mit der realen Situation nichts zu tun hat. Man muss sich nur mal vorstellen, ein deutscher Attentäter hätte bei einem Stadtfest 3 Menschen erstochen. Auch das wäre ein furchtbares Verbrechen. Auch dann wären wir alle erschüttert und entsetzt, würden über Messerverbote und Jugendkriminalität diskutieren. Aber würde irgendjemand auf die Idee kommen, deswegen eine nationale Notlage auszurufen? Mit Sicherheit nicht. Das Verbrechen eines Einzelnen, selbst wenn er sich dabei auf terroristische Strukturen wie den Islamischen Staat beruht, überfordert den Staat zum Glück nicht. Tatsächlich könnte sich Deutschland im Falle einer Notlage auch über europäische Regeln hinwegsetzen und diese für einige Zeit aussetzen. Doch wann ist der Staat in einer Notlage? Doch nur dann, wenn es aus welchen Gründen auch immer seine Institutionen einer schweren Störung ausgesetzt werden. Wenn beispielsweise Naturkatastrophen das ganze Land verwüsten, vielleicht auch wenn eine schwere Pandemie das Land lahmlegen würde oder der Andrang von Geflüchteten so groß wäre, dass er alle Aufnahmen und Versorgungskapazitäten sprengen würde. Doch das war bisher wieder zum Glück noch nie der Fall. Nicht während der großen Flüchtlingszuwanderung 2015, nicht während der Corona-Pandemie und auch nicht zu Beginn des Ukraine-Krieges, als Hunderttausende Ukrainer und Ukrainerinnen hier Zuflucht suchen. Stattdessen haben sich die Institutionen des Staates immer als handlungsfähig erwiesen, die Herausforderungen wurden gemeistert, wenn auch unter großen Kraftanstrengungen. So zu tun, als sei das in gegenwärtiger Lage anders, ist fahrlässig und spielt den Rechtsextremisten in die Hände. Es reicht nicht, dass Friedrich Merz und seine Partei eine institutionelle Brandmauer gegen die AfD errichten. Man muss sich auch schon inhaltlich von ihr unterscheiden. Sonst nützt das Versprechen, nicht mit ihr zu koalieren, wenig. Ich möchte diesen Satz herausheben, weil wir uns in eine Richtung entwickeln, in der man das mal sagen muss. Ich wiederhole das. So zu tun, als sei das in einer gegenwärtigen Lage, also hier und jetzt nach diesem Attentat, anders, ist fahrlässig und spielt den Rechtsextremisten in die Hände. Es reicht nicht, dass Friedrich Merz und seine Partei eine institutionelle Brandmauer gegen die AfD errichten. Man muss sich schon inhaltlich von ihr unterscheiden, sonst nützt das Versprechen, nicht mit ihr zu koalieren, wenig. Ja, ihr habt richtig verstanden. Zum jetzigen Zeitpunkt unterscheidet sich in der Asylpolitik die CDU nicht mehr von der AfD. What? Die CDU als staatstragende Partei, die sie jahrzehntelang war, darf nicht den Eindruck erwecken, es gäbe in der Migrationspolitik und bei der Verhinderung islamistischer Verbrechen den Hebel, den man nur umzulegen brauche, und dann wird alles gut. Stattdessen wäre es ihre Aufgabe, Lösungsvorschläge zu machen, die die Komplexität des Problems gerecht werden. Ja, man kann sicher noch manches tun, um beispielsweise Abschiebungen erfolgreicher zu machen. Und das wäre auch wünschenswert, denn tatsächlich führt sich das Asylrecht ad absurdum, wenn am Ende auch die Mehrzahl derer bleibt, die eigentlich kein Recht dazu haben. Doch wie schwierig und kleinteilig und langwierig es ist, hier Fortschritte zu erzielen, zeigt schon die Tatsache, dass auch einem Innenminister Horst Seehofer dem es dabei bestimmt nicht durch politischen Willen fehle, in dieser Frage nie den großen Durchbruch gelang. Taktisch mag die Strategie von Merz fürs Erste aufgehen. Indem er selbst undurchführbare und unangemessene Forderungen stellt, erweckt er einmal mehr den Eindruck, die gegenwärtigen Probleme seien vor allem eine Folge der Untätigkeit der Ampel. Doch das könnte sich schnell rächen. Denn nach heutigem Ermessen wird der künftige Bundeskanzler wohl Friedrich Merz heißen. Und dann wird sich schnell zeigen, dass auch ein Friedrich Merz die Migration nicht von heute auf morgen halbieren oder Abschiebungen verdreifachen kann. Und das, selbst wenn er es könnte, dass keine Garantie dafür wäre, dass sich nicht wieder doch ein junger Mann im Namen des IS zu einer schrecklichen Verbrechen hinreißen lässt. Die Enttäuschung bei allen, die seine jetzigen Vorschläge für bare Münze nehmen, dürften dann entsprechend groß sein. Der Zulauf zur AfD würde sogar noch stärker werden. Merz täte also gut daran, bei der Migration einen Gang runterzuschalten und sich auf das Machbare zu konzentrieren. Davon profitieren würden die politische Stimmung im Land und damit die Demokratie. Langfristig aber auch wohl er selbst. Ich bin ja ganz schön froh, dass es bei der Debatte darum nicht um Ausländer geht. Besonders nicht um alle Ausländer. Oder? Haben wir aber noch mal Glück gehabt. Bundeskanzler Scholz will aus dem Anschlag in Solingen, Zitat, Lehren ziehen. Dazu soll Innenministerin Faeser, Vertreter der Union und der Länder sowie Minister zu Gesprächen eingeladen werden. Das Kooperationsangebot der CDU sei, Zitat, ein gutes Signal. Nach der tödlichen Messerattacke von Solingen hat Bundeskanzler Olaf Scholz Gespräche mit den Ländern und der Union über die Konsequenzen angekündigt. Dazu wäre Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Zitat, sehr zügig jeweils einen Vertreter der Vorsitzenden und Co-Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Vertreter der größten Oppositionspartei und involvierte Bundesressorts zu vertraulichen und zielgerichteten Gesprächen über diese Frage einladen, Zitat Ende, sagte Scholz nach einem Treffen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer in Berlin. Zitat, wir werden nicht zur Tagesordnung übergehen, wir werden Lehren ziehen. Bei den Gesprächen soll es um die Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Was? Kann nur gute Gespräche geben. Soll es um die Rückführung abgelehnter Asylbewerber und ihre Herkunftsländer, die Bekämpfung des islamistischen Terrors und das Waffenrecht gehen. Dabei sollten auch Vorschläge von Ländern und Union berücksichtigt werden. Das Zitat Ziel dieser gemeinsamen Anstrengung sei klar, sagte Scholz. Zitat, wer legale Zuwanderung möchte, muss irreguläre Migration begrenzen, damit das Land nicht überfordert wird. Für den Fall, dass ihr euch fragt, ob das jemand von der CDU gesagt hat? Nein, das war Bundeskanzler Olaf Scholz, der Klimakanzler. Man kannte ihn damals noch als Klimakanzler. Das könne und müsse gelingen, ohne internationale Abkommen, ohne das gemeinsame europäische Recht und ohne das Grundrecht in Frage zu stellen. Also das Einschränken von Menschenrechten muss gelingen, ohne internationale Abkommen, ohne das gemeinsame europäische Recht und ohne das Grundgesetz in Frage zu stellen. Kurzer Spoiler für die Leute, die wissen wollen, ob das geht. Das geht nicht. Fügte er hinzu. Zitat, darum geht es jetzt. Das sind wir den Opfern von Solingen schuldig. Die Bundesregierung habe laut dem Kanzler bereits früher Maßnahmen beschlossen, die auch Wirkung zeigten. Die Zahl der irregulären Migration sei jedoch längst nicht so gesunken, wie er sich dies wünsche, sagte er weiter. Deshalb berate die Bundesregierung gesetzliche Maßnahmen etwa beim Waffen- und Aufenthaltsrecht. Es ist ein gutes Signal, wenn die größere Oppositionspartei eine Zusammenarbeit anbietet, sagte Scholz zum Angebot von CDU-Chef Friedrich Merz. Letzter hatte am Wochenende nach dem Anschlag von Solingen eine koalitionsunabhängige Zusammenarbeit zwischen SPD und Unionsmitarbeitern in der Migrationspolitik ins Spiel gebracht. In Rückblick auf die Solinger Mordanschlag sagte Scholz, es müsse auch aufgeklärt werden, wieso der mutmaßliche Attentäter, ein Syrer, noch in Deutschland gewesen sei, obwohl er längst nach Bulgarien hätte abgeschoben werden müssen. Ich spoiler nochmal, weil das System nicht funktioniert. Das ist die Antwort darauf. Das System funktioniert nicht. Mal gucken, ob es auch lernen wird. Das System funktioniert so nicht. Dazu habe ich einen kleinen Zwischenbericht, der sich auf eine Reportage aus dem Ausland bezieht, nämlich auf die Asylpolitik in Dänemark. Die Dänen seien freundlich, doch ihre Asylpolitik sei eiskalt, sagt eine Helferin. Was sie meint, kan man in Keschers Virgrad oder Ellebæk sehen. Dort sind Flüchtlinge untergebracht. Die Zustände erinnern an russische Gefängnisse. Ein Ort im jütländischen Niemandsland in der dänischen Provinz hinter einem Tor befindet sich das sogenannte, Zitat, Ausreisezentrum von Kærshovedgård, Dänemarks Lager für alleinstehende, nicht gewollte Migranten. Zum Beispiel für abgelehnte Asylbewerber wie Yassin. Der 36-Jährige lebt hier quasi im offenen Vollzug. Jede Nacht hinter Gittern. Seit 7 Jahren geht das so. Tag ein, Tag aus. Ich wiederhole das. Seit 7 Jahren geht das so. Tag ein, Tag aus. Zitat: Wir dürfen hier gar nichts, sagt er. Zitat: Es ist wirklich hart. Dänemark ist ein Land der Möglichkeiten, aber nicht, wenn man hier in Kavisjegrad lebt. Hier bist du auf dich allein gestellt. Der Alltag im Lager für mehr als 200 Insassen sei deprimierend, erzählt Yasin. Eine Matratze, 3 Mahlzeiten und strenge Regeln. Die Botschaft ist hier zu verstehen: Geflüchtete sollen Dänemark wieder verlassen. In seiner Heimat Iran zurückkehren kann Yasin nicht, selbst wenn er wollte. Es existiert kein Rückführungsabkommen. Ein Leben in der Endlosschleife. Er spricht gut Dänisch, möchte arbeiten, seine dänischen Freundinnen treffen. Einmal hat er bei ihr übernachtet. Doch dann kam die Polizei, sagt er. Zitat: Morgens um 7 kamen 3 Beamte ins Zimmer. Sie haben gesagt: Pack die Zahnbürste und Klamotten ein, du bist festgenommen. Ich habe gefragt, warum? Sie sagten: Du hast unangemeldet woanders übernachtet. Ein elektronisches System hatte den Verstoß registriert. Die Folge? 3 Monate Gefängnis. Da kann man sich doch einfach mal inspirieren lassen als Ausländerfeind. Das Bild Dänemarks ist liberal, smart und hygge, gemütlich. Gleichzeitig verschärft das Land seit Jahren seine Ausländergesetze und diskutiert sogar den Ausstieg aus EU-Regelungen. Das Ziel? Maximale Kontrolle über Migranten und 0 Asylanträge, wie es der dänischen Regierung vor einigen Jahren formulierte. Begründung? Zuwanderung gefährdet den dänischen Wohlfahrtsstaat. Der Kurs ist populär. So gewinnt man in Dänemark Wahlen. Migrationsminister Kaare Dybvad ist stolz auf seine Bilanz. Tatsächlich ist die Zahl der Asylanträge in Dänemark stark gesunken. Zitat: Wir sind erfolgreich, was abgelehnte Asylbewerber angeht, sagt der Sozialdemokrat. Zitat: Wir sind eines der besten Länder in Europa, wenn es darum geht, Menschen nach Hause zu schicken. Orte wie Kershøvedgrad sollten nicht so gestaltet sein, dass man gerne hier in Dänemark bleibt. Sie sollen klar machen: Du bist unerwünscht. Akzeptiere, dass du in diesem Land keine Zukunft hast. Man könnte davon ausgehen, dass der von Kriminellen spricht, aber tut er nicht. Als Sozialdemokrat. Der spricht von Menschen, deren Aufenthaltsstatus in eine Ablehnung geführt haben und die zum Beispiel wie bei Yasin seit 7 Jahren in einem Lager, wie hier steht, leben. Ein militärisches Sperrgebiet vor den Toren Kopenhagens, Zitat: Zentrum für Ausländer, nennt es der dänische Staat Elbæk. Faktisch ist es ein Abschiebegefängnis. Das dänische Fernsehen hat die Zustände bereits vor Jahren dokumentiert. Bauliche Mängel, unhaltbare hygienische Bedingungen, mangelnde medizinische Versorgung. Für die Insassen eingeschränkter Zugang zu frischer Luft. Der Europarat sendet eigene Inspekteure. Ihr verheerendes Urteil: Selbst russische Gefängnisse seien besser. Elbæk sei eine der schlimmsten Anstalten Europas. Ach, Gott sei Dank kann man sich auf Sozialdemokraten in Dänemark noch verlassen. Einer, der in Elbæk saß, ist Martin aus Uganda. Bei einer Polizeikontrolle in Kopenhagen nennt er, wie er sagt, aus Angst einen falschen Namen. Ein Regelverstoß. Trotz seines laufenden Asylverfahrens wird er 6 Monate in Elbæk inhaftiert. Zitat: Es war traumatisierend, dieses Gefühl, jeden Tag abgeschoben werden zu können. Versetzt dich in Angst und Schrecken. Du kannst nachts nicht schlafen. Du hast Albträume. Es klopft an der Zellentür und du denkst: Jetzt bin ich dran. Martin hält durch. Aktivisten besorgen ihm einen Anwalt. Er kommt frei und erhält Asyl in Dänemark. Doch die Bilder aus Elbæk werden wohl für immer bleiben. Die Verhältnisse seien noch immer so wie auf dem TV-Material und vom Europarat beschrieben, sagt er. Migrationsminister Dybvad verteidigt die Maßnahme. Das ist der Sozialdemokrat. Zitat: Ich weiß nicht, ob der Europarat je in einem russischen Gefängnis war. Ich war noch nicht da. Also kann ich nicht kommentieren. Salopp gesagt, das darf doch kein Ferienlager sein. Kein Ort, der Spaß macht. Zurück in der Provinz. Die örtliche Kirche lädt einmal pro Woche Menschen aus dem Lager Kershøvedgrad ins Gemeindehaus. Auch Yasin ist regelmäßig hier. Einer der wenigen Momente, die ihm Kraft gibt. Zitat: Hier kann ich wirklich abschalten und das gibt mir wenig Frieden. Hier sind viele liebe Menschen. Ich fühle mich frei. Es ist fantastisch. Anna-Lisbeth Sonne organisiert das Treffen seit vielen Jahren. Hunderte Insassen von Kershøvedgrad hat sie kommen und gehen sehen. Viele von ihnen seien inzwischen untergetaucht, versuchten ihr Glück irgendwo anders in Europa. Zitat: Unsere gnadenlose Politik funktioniert. Die Zahlen gehen runter, sagt sie. Eigentlich sind die Dänen sehr freundliche Menschen, aber die dänische Politik ist eiskalt. Für einen Moment scheint heute Abend der Kälte vergessen. Doch nicht lange. Um 23 Uhr müssen die Insassen von Kershövegrad wieder im Lager hinter Gittern sein. Hygge, die dänische Gemütlichkeit, sie ist für sie nicht vorgesehen. Da kann man sich doch als Sozialdemokrat aus Deutschland mal ein bisschen inspirieren lassen. Ne? Da kann man sich doch ein bisschen inspirieren lassen. 238 ehemalige Mitarbeiter der Republikaner warnen vor einer neuen Amtszeit von Donald Trump. Sie arbeiteten für den Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten. Ehemalige Mitarbeiter führender Republikaner haben dazu aufgerufen, Kamala Harris zu wählen. Mehr als 200 ehemalige Mitarbeiter der Republikaner haben in den USA zur Wahl der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris aufgerufen. Das ist ja ungewöhnlich. In einem offenen Brief fordern 238 Menschen, die für frühere republikanische Präsidenten sowie Präsidentschaftskandidaten arbeiten, Zitat, moderate Republikaner und konservative Unabhängige, auf, sich ihnen anzuschließen und Harris bei der Wahl im November den Vorzug vor dem Republikaner Donald Trump zu geben. Konkret handelt es sich um ehemalige Mitarbeiter der früheren US-Präsidenten George H.W. Bush, George W. Bush sowie den Kandidaten John McCain und Mitt Romney. Zitat, natürlich haben wir viele ehrliche ideologische Meinungsverschiedenheiten mit Vizepräsident Harris, schrieben sie in ihrem Brief. Die Alternative sei doch, Zitat, einfach unhaltbar. Vier weitere Jahre unter Trumps chaotischer Führung würden den Menschen schaden und wichtige Institutionen schwächen. Weiter hieß es in dem Brief, demokratische Bewegungen würden, Zitat, irreparabel gefährdet, weil Donald Trump und sein Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance, man nennt ihn den Couch-Cowboy, Zitat, vor Diktatoren wie Wladimir Putin kuschen und unseren Verbündeten den Rücken kehren würden. Trumps Wahlkampfsprecher Steve Choing warf den Unterzeichnenden vor, sie würden, Zitat, lieber das Land niederbrennen sehen, als Präsident Trump erfolgreich ins Weiße Haus zurückkehren zu sehen. In den USA gilt es als Wahlkampftaktik, Unterstützenden von Vertretern der gegnerischen Partei zu gewinnen. So sprachen sich auf dem Parteitag der Demokraten in den vergangenen Wochen mehrere Republikaner für Harris aus, darunter der frühere Kongressabgeordnete Adam Kinzinger, Trumps ehemalige Pressesprecherin Stephanie Grisham. Diese Woche teilt der ehemalige Kongressabgeordnete und demokratische Präsidentschaftsbewerberin Tulsi Gabbard mit, dass sie Trump unterstütze. Also Wahltaktik. Aber trotzdem noch ganz interessant, dass das eben so auch gemacht wird. Hier ein Einstiegsartikel aus der Zeit, um das Ganze mal so ein bisschen in die Gänge zu bekommen. Ne? Wir haben ja auch schon von Kennedy, glaube ich, gelesen. Aber hier nochmal so ein Anschlussartikel. Das ist ganz interessant. Ein Mitglied der letzten Generation wurde zu einem Jahr und 10 Monaten Haft verurteilt. Das ist die bisher längste Haftstrafe für eine Sitzblockade. Und der Grund, warum dieser Artikel so interessant ist, weil hier drin steht, Zitat, das Amtsgericht Tiergarten in Berlin hat die bisher längste Haftstrafe für die Teilnahme an einer Sitzblockade der Klimagruppe verhängt. Der 65-jährige Winfried Lorenz wurde wegen mehrerer Protestaktionen und Blockaden in den Jahren 2022 und 2023 zu einer Haftstrafe von insgesamt 1 Jahr und 10 Monate ohne Bewährung verurteilt. Ich war jetzt ein bisschen irritiert, kurzer Break. Ich war ein bisschen irritiert, weil da steht eine Blockade, aber es sind dann doch mehrere. Und das klärt der Anwalt gleich auf. Ist vollkommen verrückt. Das geht aus einer schriftlichen Mitteilung der letzten Generation hervor. Der Verteidiger von Winfried Lorenz sagt, dass sein Mandant, Zitat, wegen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Zitat Ende, verurteilt worden sei. Allein für eine einzelne Blockade soll Winfried Lorenz 1 Jahr Haft erhalten haben. Für eine Blockade hat er 1 Jahr bekommen. Hat er einen Traktor angezündet oder was? So das Statement der letzten Generation zumindest. Die Staatsanwaltschaft hatte zu Prozessbeginn eine Strafe von über 2 Jahren gefordert. Das zuständige Amtsgericht in Berlin wurde um eine Bestätigung des Urteils gebeten, hat aber bis zum Redaktionsschluss, wo der Artikel rausgekommen ist, noch nicht geantwortet. Also eine Korrektur folgt, wenn hier irgendwas bei rauskommt. Lukas Theune, Geschäftsführer der republikanischen Anwältinnen und Anwälte und Verteidiger von Lorenz, kritisierte das Urteil scharf. Zitat, mit dem heutigen Urteil entfernt sich die Strafrichter von Recht und Gesetz. Statt einer verfassungsmäßigen Abwägung der Grundrechte wurde hier eine extreme Strafe gegen einen Unbestraften verhängt, der lediglich an einer friedlichen Sitzblockade teilgenommen hat. Winfried Lorenz selbst zeigt sich empört. Zitat, die Argumentation der Richterin geht komplett an der Realität vorbei. Wir stehen vor der größten Menschheitskrise und es ist unerlässlich, gegen eine Politik zu protestieren, die uns die Klimakatastrophe führt. Also das Gängige. Die letzte Generation macht außerdem darauf aufmerksam, dass Lorenz erst vor wenigen Wochen für die Teilnahme an einer ähnlichen Straßenblockade freigesprochen wurde. Am selben Tag seien 6 weitere Aktivistinnen in Rostock freigesprochen worden. Winfried Lorenz und sein Anwalt planen gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung oder Revision einzulegen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Also ich verstehe ja, dass die Leute ziemlich angepisst sind, weil sich so ein paar Linke auf die Fahrbahn ihrer Bundesstraße kleben. Aber für eine Blockade ein Jahr Haft ist schon weird. Also das ist schon sehr weird. Sehr, sehr merkwürdig. Ich bin gespannt, was die ganzen Landwirte und Bauern mit ihren Traktoren bekommen, weil die ja auch mehrere Wochen lang den Verkehr blockiert haben mit irregulären und unangekündigten Blockaden von Autobahnen zum Beispiel. Da wird sicherlich uns auch irgendwann eine Information erhalten, was die bekommen haben. Das ist sehr relevant, weil das ja kurz danach passiert ist, beziehungsweise zum gleichen Zeitpunkt und wir so eine paradoxe gesellschaftliche Situation hatten, wo beide Gruppen ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Maßnahmen benutzen mit unterschiedlichen Mitteln und es auf der einen Seite Wunsch und Gewaltandrohung gab, also Wunsch nach Gewalt, Gewaltandrohung und die Befeuerung dieser, wenn man das Hetze- oder Hasskampagne nennen kann. Und auf der anderen Seite hat sich die Gesellschaft mit Landwirten solidarisiert. Obwohl am Ende des Tages die Protestaktionen der Gruppen die gleiche Grundlage hatten. Nämlich das Stören, was ja auch okay ist. Was ja vollkommen legitim ist. Ne? Es geht ja gar nicht darum, das jetzt in Frage zu stellen. Können sie ja machen, sollen sie tun. Wenn sie das zu ihrem Protest machen, es wird halt nicht zu Solidarität führen, außer man hat einen Traktor anscheinend. Weil das habe ich kann das bis heute nicht verstehen, wie das eine so viel mehr Solidarität hervorruft als das andere. Das ist für mich vollkommen unverständlich. Also wirklich vollkommen unverständlich. Das war's mit den Nachrichten von heute. Muss ja auch reichen, wa?